Guten Morgen. Kennst du die Leute, die neben dir sitzen? Wenn ja, dann such jetzt mal jemanden aus, den du noch nicht so gut kennst und wünsch dem auch mal einen schönen Morgen. Gut, den Rest den verlegen wir nachher in die Bistrozeit nach dem Gottesdienst draußen. Könnt ihr gemeinsam noch einen Kaffee trinken, wenn ihr jetzt festgestellt habt, dass ihr beide Stricken als Hobby habt oder sonst irgendwas. Ja, ich war ja versucht, heute die Andacht, die ich gestern gehalten habe bei der Segnungsfeier von Ulmers, in etwas ausführlicherer Form zu halten, aber ich bin dann doch auf ein anderes Thema gekommen. Und es gibt schon wieder einen Teil unserer Serie, die Gemeinde. Irgendwie ist das Thema wichtig. Und heute heißt das Thema Israel und die Gemeinde. Zurzeit finden ja in Laupheim diese Shalom-Tage statt. Manche von euch waren schon bei der einen oder anderen Veranstaltung. Und in diesen Tagen, da geht's um das Gedenken an den Völkermord, der vor etwas mehr als 80 Jahren hier in unserem Land und auch hier in unserer Stadt an den Juden stattgefunden hat. Zurzeit machen allerdings ganz andere Dinge Schlagzeilen, was Juden angeht und was Israel angeht. Viele Juden trauen sich in Deutschland nicht mehr zum Beispiel mit Kippa auf die Straße oder sie trauen sich nicht mehr den Davidstern offen zu tragen, weil sie entsprechend, jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, negative Reaktionen bekommen. Und ich denke, die meisten von uns haben das mitbekommen, dass zurzeit wieder ganz, ganz stark darüber diskutiert wird, dass in Deutschland einfach wieder der Antisemitismus auf dem Vormarsch ist. Und lass mich an der Stelle einfach vielleicht ein kurzes Statement abgeben zu dem Thema Völkermord. Ich stelle einfach fest, dass in unserer Zeit Worte irgendwie seltsam gebraucht werden. Bevor ich zu dem Thema Völkermord komme, möchte ich euch noch was ganz Kurzes erzählen, was ich heute Morgen beim Radio hören auf dem Weg hierher mitbekommen habe. Da wurde über das Abtreibungsrecht in der EU gesprochen und darüber, dass momentan wieder eine Initiative im Laufen ist, dass die EU doch dafür bezahlen soll, dass die Frauen, die in Ländern leben wie in Polen oder in Malta, wo die Abtreibung nicht legal ist, dass die in andere Länder fliegen können, um dort eine Abtreibung von der EU finanziert bekommen zu können. Und dann wurde immer gesagt, ja, die Dienstleistung und die medizinische Behandlung. Und ich habe mir gedacht, ich finde, das ist weder eine Dienstleistung, jedenfalls nicht am Kind, und es ist auch keine medizinische Behandlung, sondern es ist das Beenden eines Lebens. Und so, wie wir über Dinge reden, bestimmt die Art und Weise, wie wir denken oder welche Botschaften wir senden. Und diesbezüglich taucht in der öffentlichen Diskussion immer wieder dieses Wort Völkermord auf. Und ich lese euch heute mal ganz kurz vor, und ihr werdet es gleich hier auch sehen, wie Völkermord definiert ist. Die erste Definition ist aus der Resolution 260 der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und da steht, Völkermord sind Handlungen, die begangen werden in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und ich habe dann von der Bundeszentrale für politische Bildung noch eine Definition, damit ihr seht, dass es auch nicht einseitig ist, bezeichnen die vorsätzliche Ermordung, Ausrottung oder anderweitige Vernichtung von Volksgruppen aufgrund ihrer ethnischen, sozialen Merkmale, ihrer Nationalität oder religiösen Überzeugungen. Das, was zurzeit im Gazastreifen stattfindet, ist schrecklich. Und wir können das von mir aus auch als Kriegsverbrechen bezeichnen. Aber es ist kein Völkermord. Das ist einfach politische Agitation. Und ich finde es wichtig, dass wir sensibilisiert werden für diese Themen. Mir geht es heute nicht um ein politisches Statement im Nahostkonflikt. Das ist nicht mein Thema. Aber was mich wirklich ärgert, ist, wenn wir sowas mitbekommen, wo Leute einfach unsere Sprache verdrehen und damit auch Hass säen. So, das Ziel der Israelis ist vielleicht die Vernichtung der Hamas, das mag sein. Und dabei werden viele unschuldige Leute getötet. Und das ist schrecklich. Und das können wir als Christen letztendlich auch nicht gut finden. Aber es ist kein Völkermord. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das wieder ganz neu ins Bewusstsein rufen. Wo allerdings ein Völkermord geplant wird, ist auf der anderen Seite. Und es gehört auch zur Wahrheit. Die Hamas hat das Ziel, die Juden auszurotten. So viel, ich bin nicht so sehr politisch, aber ich habe den Eindruck, dass wir vielleicht als Christen auch mal hier und da politisch irgendwas sagen müssen. Aber es geht heute nicht um Politik, sondern es geht um den geistlichen Hintergrund, wie wir uns als Christen positionieren zu Israel und zu den Juden. Und da lasst mich einen Punkt am Anfang einfach auch nochmal klar machen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem jüdischen Volk, zwischen dem Volk Gottes, wenn du so willst, dem Volk Israel und dem Staat Israel. Auch wenn wir als Christen, ihr werdet das im Laufe der Predigt merken, in welche Richtung ich da denke und wir auch als Gemeinde denken, auch wenn wir geistlich gesehen hinter dem Volk Gottes stehen, heißt es nicht, dass wir alles gutheißen müssen, was der Staat Israel tut. Der Staat Israel ist kein göttliches Gebilde, sondern ist ein menschliches Gebilde, wo, wie bei allen Menschen, einfach Fehler gemacht werden. Die hängen miteinander zusammen, aber sie sind nicht identisch. So von daher, wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, ich finde es nicht richtig, was die Regierung da macht, dann ist das eine legitime Position, die du vertreten kannst, wenn es in die Richtung geht, dass wir die Juden an sich in irgendeine Ecke stellen oder dass Hass auf Juden aufkommt, dann ist das eine ganz andere Sache. Und ich möchte heute Morgen uns einfach ein bisschen informieren darüber, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Bevor wir zur Bibel kommen, muss ich aber leider einen unserer geistlichen Väter zitieren, nämlich Martin Luther. Der ist leider, was dieses Thema angeht, er hat keine so rühmliche Rolle gespielt. Und ich habe euch hier ein Zitat von ihm mitgebracht. Wir müssen das nicht durchlesen, aber das ist seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen. Das ist gegen Ende seines Lebens geschrieben worden, 1543. Und da ruft er, wenn ihr dieses alte Deutsch euch da durchquellen wollt, könnt ihr es nochmal lesen. Ich habe euch die Quelle drunter geschrieben, damit ihr das nachgucken könnt, dass ich das nicht erfunden habe. Er ruft dazu auf, ihre Synagogen zu verbrennen. Er ruft dazu auf, ihre Häuser abzureißen. Er ruft dazu aus, dass sie ihre Religion nicht mehr, wenigstens nicht mehr öffentlich ausüben dürfen, dass man ihre Bücher verbrennen soll und letztendlich auch sie zu enteignen. Und das ist schon was, wenn wir jetzt an diese Zeit vor, das muss ich mal rechnen, das sind jetzt 90 Jahre fast, wo die Reichspogromnacht war und wo das so richtig angefangen hat mit der Verfolgung der Juden, auch in Deutschland, dann hört sich das für mich an fast wie ein Plan für das, was die Nazis anschließend umgesetzt haben. Und es gibt heute wieder Leute, die diese Gedanken verbreiten und die sagen, ja, die Juden, die haben schon immer Unruhe gestiftet und wir müssen was gegen diese Juden unternehmen, die unterdrücken uns und ich weiß nicht was alles. Und jetzt bist du vielleicht jemand, der in der lutherischen Tradition aufgewachsen ist und der sagt, aber das ist doch der Reformator, der hat uns so nur die Schrift und nur Jesus, wir haben es kurz gehört, Solus Christus, das kann doch nicht sein, dass Luther so falsch lag, also, da muss doch irgendwas dran sein. Und deswegen möchte ich uns heute mit der Frage konfrontieren, hatte Luther recht? Sollten wir uns diesen Positionen anschließen? Und dabei ist es mir und uns auch als Gemeinde wichtig, dass wir unsere Antworten nicht in der humanistischen Tradition suchen und nicht in der Mehrheitsmeinung unserer Gesellschaft oder in unserem Bauchgefühl oder sonst irgendwo, sondern dass wir so leid es mir tut, in guter lutherischer Tradition oder in reformatorischer Tradition, sagen wir jetzt mal, wirklich auf diesen Punkt zurückkommen, sola scriptura, wir schauen in der Schrift nach. Wir schauen, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat. Und das möchte ich heute mit uns machen. Und es hat auch damit zu tun, dass wir als Gemeinde einen Grundwert haben. Und der heißt, wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Das ist die Grundlage unserer Lehre, das ist die Grundlage dessen, wie wir unser Leben gestalten, das ist die Grundlage dessen, wie wir unsere Gemeinde bauen möchten. So, und lass mich einfach noch dazu sagen, ich habe das als Reaktion auf mein Israel-Video, was bei YouTube doch relativ häufig angeklickt und auch häufig kommentiert wurde, immer wieder gesehen, wo die Leute gesagt haben, was soll dieser Blödsinn, bloß weil da irgendjemand vor 2000 Jahren irgendwas geschrieben hat, das hat er gar nichts zu sagen. Bloß weil das in der Bibel steht, warum, wenn Gott sagt zu Abraham oder zu Mose, euch gehört dieses Land oder sowas, das hat für uns heute doch nichts zu sagen. Und du kannst diese Position haben. Jeder hat das Recht, seine Meinung diesbezüglich zu sagen. Was wir als Gemeinde, wir haben uns auf die Position gestellt, wir nehmen das ernst, was in der Bibel steht, weil wir der Meinung sind, dass es Gottes Wort ist und dass Gott die Wahrheit offenbart. So, wenn du mit diesem Punkt nicht übereinstimmst, werden wir an diesem Punkt vermutlich verschiedene Ansätze und auch verschiedene Schlussfolgerungen haben. Aber das ist das, was wir als Gemeinde einfach als das Richtige ansehen. Und deswegen lasst uns mal ganz vorne anfangen. Wir sind tatsächlich jetzt bei Abraham, was Gott dazu sagt. 1. Mose, Kapitel 12, Vers 3. Da sagt Gott zu Abraham, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber da steht ja nichts von Israel oder von den Juden. Das ist richtig. Es wird zu Abraham gesagt und letztendlich zu seinen Nachkommen. Und wer gehört zu den Nachkommen Abrahams? Israel gehört dazu und wer noch? Die Araber. Ja, die Araber gehören auch zu Abrahams Nachkommen. Aber, und wenn wir ein paar Verse weiterlesen, finden wir, dass in 1. Mose 21, Vers 12 steht, nur Isaaks Nachkommen sollen als deine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Der andere Sohn Abrahams, oder der Ismael, der war auch ein Nachkomme Abrahams und der wurde auch gesegnet. Und dem wurde auch gesagt, dass er große Völker werden würde. Der hat, glaube ich, auch 12 Söhne gehabt und so. Es geht nicht darum, dass Gott diesen Volksstamm, sage ich jetzt mal, diese Nachkommenschaft von Ismael nicht wollte oder die gehasst hat oder so. Im Gegenteil, er hat sie gesegnet, er hat gesagt, die werden sie ausbreiten, die werden auch Macht haben. Aber die rechtmäßigen Nachkommen Abrahams, sagt er, sollen eben nur die Nachkommen von Isaak sein, aus denen dann eben auch die Juden abstammen. Und in Zacharja Kapitel 2, Vers 12, das ist am Ende des Alten Testaments, das sagt Gott, denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch beraubt haben, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und das ist auch was wir uns als Deutschen durchaus mal in der stillen Stunde anschauen sollten. Wer das Volk Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an, sagt Gott. Kannst ja mal nachher nach Ende des Gottesdienstes versuchen, jemandem ins Auge zu fassen. Da wirst du heftige Reaktionen bekommen. Und Gott sagt, wenn du gegen mein Volk vorgehst, dann gehst du gegen meinen Augapfel. So, das ist das, was wir im Alten Testament zunächst mal dazu finden. Wir finden theoretisch noch viel mehr. Und jetzt kommt aber diese Begebenheit, die Weltgeschichte verändert hat. Gottes Sohn kommt auf diese Welt, um uns zu erlösen. Und es heißt im Johannesevangelium, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Sein Volk hat ihn abgelehnt. Am Ende haben sie geschrien, kreuzige ihn. Und jetzt gibt es manche Christen, die sagen, ja, damit haben sie ihr Recht verwirkt. Sie haben ihren Segen verspielt. Gott hat ihnen den Segen weggenommen, das Reich weggenommen, die Berufung weggenommen und er hat sie uns Christen gegeben. Man nennt das Substitutionstheologie. So, wir sind quasi an die Stelle von Israel gesetzt worden. Und wir denken, weil es im Neuen Testament anders steht, dass das so nicht stimmt. Lasst uns einige Abschnitte, die werden jetzt, wir werden fast das ganze 11. Kapitel vom Römerbrief jetzt miteinander durchgehen, weil Paulus da ganz viel dazu sagt. Sagt Paulus Römer 11, Vers 1. Ich frage nun, hat Gott sein eigenes Volk verstoßen? Das kann nicht sein. Ich selbst bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat das Volk, das er von Anfang an erwählt hatte, nicht verstoßen. Also diese Substitutionstheologie, die hat keine biblische Basis, denn Gott sagt eindeutig, dass das Volk Gottes nicht verstoßen wurde. Sie wurden eine Zeit lang auf die Seite gesetzt, werden wir gleich noch sehen, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und das kommt jetzt in den Versen 11 bis 15, was Paulus schreibt. Ich frage nun, haben die Juden sich an Christus gestoßen, um für immer zu Fall zu kommen? Gewiss nicht. Es ist vielmehr so, weil sie Gottes Rettungsangebot ablehnten, wurde es den anderen Völkern gebracht. Und das soll dazu führen, dass die Juden auf die anderen eifersüchtig werden und es ihnen gleich tun wollen, also dass sie auch die Beziehung zu Gott wieder haben wollen. Schon ihre Verstoßung hat der übrigen Welt die Versöhnung mit Gott gebracht. Was wird dann erst ihre Wiederannahme bringen? Nicht weniger als die Auferstehung der Toten. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das in der Übersetzung lassen soll oder ob wir es moderner sagen sollen, aber lasst mich versuchen, euch das zu erklären. Als die Juden Jesus abgelehnt haben, da hat Gott seinen Heilsplan durchgeführt, so wie er das auch vorhatte, so wie Jesus das schon lange vorher gesagt hatte, wir werden nachher eine Stelle dazu lesen, nämlich, dass die Leute, die bisher eigentlich vom Bund mit Gott ausgeschlossen waren, nämlich alle anderen Völker, nämlich auch wir, dass wir eine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Die Ablehnung Jesu durch die Juden, die hat dazu geführt, dass wir Heiden gerettet werden können. Ich habe das schon mehrfach gesagt, manche, die stoßen sich immer ein bisschen daran, wenn ich uns als Heiden bezeichne, weil sie sagen, ja, wir sind nur Christen, wir sind nur keine Heiden. Biblisch gesehen wird die Welt eingeteilt in Juden und Heiden und wir gehören eben zu den Nichtjuden. Es sei denn, dass jemand hier jüdischer Abstammung ist. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es in Laupheim eigentlich keine Juden mehr gibt. Dadurch, dass die Juden Jesus abgelehnt haben, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, in diesen Bund einzutreten. Und jetzt spricht Paulus hier von einer Wiederannahme der Juden. Das ist offensichtlich noch nicht passiert. Denn in Israel selber, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz inzwischen ist, aber da gibt es nicht sehr viele Christen, die sich dort auch nicht Christen nennen, sondern messianische Juden. Aber das ganze Volk Israel, das Volk der Juden, steht dem Evangelium eigentlich sehr ablehnend gegenüber. Und jetzt spricht Paulus hier davon, dass ihre Wiederannahme offensichtlich die Auferstehung der Toten auslösen wird, herbeiführen wird oder dem in irgendeiner Form vorausgehen wird. So, ich gehe also davon aus, dass das was sein wird, was passieren wird, sagen wir mal am Ende der Zeiten, was du auch immer darunter verstehst. Wir wollen jetzt nicht in die Theologie der Endzeit eintreten, aber es wird kurz vor der Auferstehung jedenfalls passieren. Und bis dahin, da sollten wir nicht auf die Juden herabschauen. Wir sollten ihnen mit Respekt begegnen, weil sie immer noch Gottes Volk sind. Paulus formuliert es in Römer Kapitel 11, Vers 18, wo er sagt, nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Ulmers haben gestern, glaube ich, einen Apfelbaum geschenkt bekommen. Und ich bin jetzt nicht der Fachmann, was Botanik angeht, aber ich habe gesehen, dass unten kurz über dem Boden so eine Verdickung war an diesem Baum. Und ich habe mal gehört, dass die Apfelbäume, die wirklich gut Frucht tragen sollen, dass die an dieser Stelle abgeschnitten werden. Und dann wird da in einen, warum auch immer besser geeigneten Wurzelstock quasi ein Zweig eingesetzt, man nennt es Pfropfen, Er wird also eingepfropft und daraus gibt es dann diese Früchte. Und das ist das Bild, was Paulus hier verwendet. Er sagt, Israel war sozusagen dieser Baum Gottes und Gott hat ihn abgeschnitten und hat uns eingepfropft. Und jetzt wachsen wir auf dieser jüdischen Wurzel. Und er sagt, nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Das heißt, wir werden sozusagen immer noch von dieser jüdischen Wurzel getragen, auch als Christen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen das auch anerkennen und dass wir dieses jüdische Erbe, sage ich jetzt mal, die jüdische Tradition, die auch im christlichen Glauben ganz, ganz stark drin ist, wahrnehmen und dass wir die auch schätzen. Im Staat Israel heute, und jetzt kommen wir wieder auf diesen Unterschied zwischen dem politischen und dem geistlichen, im Staat Israel heute ist es theoretisch eigentlich gar nicht möglich zu evangelisieren. Es ist gesetzlich verboten und die Christen dort haben auch hier und da mal Schwierigkeiten, je nachdem, wie sie das leben. Aber es ist eigentlich nicht erlaubt, einen Juden zum Christentum zu bekehren. Ich persönlich glaube sowieso nicht, dass das geht, dass man jemanden bekehrt, sondern jemand bekehrt sich immer selber. Aber es ist nicht erlaubt zu evangelisieren. Und es war auch zur Zeit von Paulus, es war politisch ein bisschen anders strukturiert, aber auch zur Zeit von Paulus, als er diesen Römerbrief geschrieben hat, war das so, dass viele Juden dem christlichen Glauben sehr, sehr kritisch gegenübergestanden sind. Und er schreibt es in Römer 11, Vers 28, wo er sagt, vom Evangelium her gesehen sind sie Feinde. Und das um euretwillen, also um der Christen willen. Von ihrer Erwählung her gesehen aber sind sie Geliebte. Und das um der Väter willen. So, was Paulus hier sagt ist, die Juden stehen im Evangelium ablehnen gegenüber. Sie sind eure Feinde. Paulus selber ist sowohl von den Juden als auch von irgendwelchen Heidenvölkern sehr, sehr oft misshandelt worden und er ist gesteinigt worden und er ist eingesperrt worden und man hat über ihn gelästert und gelogen und so. So, das heißt, Paulus hat hier nicht wie ein Blinder von der Farbe geredet, sondern er hat es am eigenen Leib erlebt und trotzdem sagt er, von der Erwählung her gesehen sind sie Geliebte. So, wir dürfen, wir sollen das jüdische Volk lieben. Wir sollen überhaupt auch alle Feinde lieben. Ich glaube jetzt mal, wenn Paulus das so formuliert, dann ist das schon auch nochmal eine besondere Form der Liebe. Aber ich denke, das sollte einfach klar sein, dass Hass auf die Juden niemals eine christliche Option sein kann. Und jetzt komme ich nochmal auf diese Erwählung zurück. Römer 11, 25 bis 27. Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt machen. Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Also so lange, bis alle diejenigen, die vorher eben nicht zu Gottes Volk gehört haben, gläubig geworden sind, die Gott auserwählt hat und die er berufen hat. Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist. Und jetzt zitiert er aus Jesaja 59, Verse 20 und 21, vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnungen gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott, und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Und ich bitte euch hier aufzupassen, es geht hier nicht um die Rückkehr der Juden in ihr Land, die Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben. Es geht nicht um die Neugründung des Staates Israel. Es geht um eine geistliche Umkehr und die hat noch nicht stattgefunden. Und die wird auch nicht in der Art und Weise stattfinden, dass Gott hier plötzlich neue Regeln macht und sagt, naja, ihr seid mein Volk und für euch gilt es jetzt anders, ihr müsst Jesus nicht annehmen, ich lasse euch so in den Himmel, sage ich jetzt mal. Paulus sagt mal in Römer Kapitel 9, könnt ihr das mal durchlesen, dass er darunter leidet, dass seine Volksgenossen oder seine Familie sozusagen, seine menschliche, dass die Jesus ablehnen. Und er geht so weit, dass er sagt, ich wäre am liebsten selber verdammt, wenn ich damit erreichen könnte, dass sie gerettet werden. Das ist eine sehr, sehr harte Aussage. Ich weiß nicht, wer von uns so weit gehen würde. Und du sagst ja, meine Familie, die glauben irgendwie nicht an Jesus. Und ich persönlich würde die ewige Verdammnis auf mich nehmen, wenn ich dafür sorgen könnte, dass meine Familie in Ewigkeit gerettet ist. Und daran sehen wir, dass das eine sehr ernste Geschichte ist, an die Paulus hier denkt und glaubt. So, wir haben Israel nicht ersetzt, sondern wir sind mit ihnen zusammen zu Gottes Volk gerufen. Und jetzt komme ich auf die Stelle zurück, die ich vorher angesprochen habe, wo Jesus noch was dazu sagt. Johannes 10, Vers 16. Das ist nicht irgendwie zufällig passiert oder aus Versehen, sondern Jesus sagt hier, lange bevor er umgebracht wurde, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Also mit diesem Schafstall ist das Volk Israel gemeint. Und die anderen Schafe, das sind die Heiden, die anderen Völker. Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Und das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Und das ist das Ziel, was Gott mit den Juden und mit den Christen hat. Dass wir eine Herde werden. Dass Gott die alte Herde, sage ich jetzt mal, und die neue Herde, dass er die vereint und dass wir eine Herde werden mit einem Hirten. Das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Und es beginnt damit, steht hier in der Mitte dieses Verses, sie werden auf meine Stimme hören. Diese geistliche Umkehr des Volkes Israel, die wird dadurch beginnen, dass die Juden anfangen werden, auf die Stimme Gottes zu hören, dass sie anfangen werden, auf Jesus zu hören, dass sie verstehen werden, dass Jesus ihr Messias ist, derjenige, der von Gott gesandt wurde, um sie zu retten. Und ich habe vorher gesagt, Gott wird kein neues Regelwerk aufstellen. Er wird keinen Sonderweg für die Juden irgendwie machen, sondern es wird genau dasselbe sein, wie es bei uns auch ist. Und deswegen, weil die meisten von uns ja auch keine Juden sind, ist mir das nochmal wichtig zu betonen, dass für uns genau der gleiche Weg von Gott vorgesehen ist, um zu dieser Herde zu gehören. Nämlich, wir müssen auf die Stimme Jesu hören. Und deswegen zum Abschluss einfach ein paar Dinge, die wir mitnehmen können. Der erste Punkt ist, die Juden oder das Volk Israel sind immer noch Gottes auserwähltes Volk. Es gibt für mich biblisch gesehen gar nicht den Hauch eines Zweifels, dass das so ist. Das zweite ist, ihre Ablehnung Jesu hat uns den Weg zum Heil geebnet. Wir haben überhaupt erst die Möglichkeit, dazu zu kommen, weil Israel damals Jesus abgelehnt hat. Und der wichtigste Punkt, neben dem, weshalb ich diese Predigt eigentlich gehalten habe, nämlich, dass wir wissen, wie unser Verhältnis zu den Juden heute aussehen soll, ist dieser letzte Punkt. Hörst du auf die Stimme Jesu? Hörst du, was er dir sagt? Hörst du die Einladung, die er dir ausspricht? Und wenn du diese Stimme hörst, dann gehörst du zu seiner Herde. Jesus bezeichnet sich immer wieder als diesen Hirten. Vielleicht der bekannteste Psalm in der Bibel überhaupt, der Psalm 23. Das heißt, der Herr ist mein Hirte. Und Jesus sagt mal über sich als diesen Hirten, dass er ruft und dass seine Schafe seine Stimme hören. Und wenn du zu seiner Herde gehörst oder gehören möchtest, dann zeigst du das dadurch, dass du das, was er sagt, hörst, dass du darauf eingehst. Und deswegen ist es wichtig für uns, diese Entscheidung für uns persönlich zu treffen. Bin ich bereit, dieser Stimme zu hören? Bin ich bereit, es zu tun, auch was mein Hirte mir sagt? Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die, wenn sie über den Punkt hinaus sind, wo sie über die Existenz Gottes nachdenken? Das ist ja auch eine berechtigte Frage, die man klären muss. Aber wenn Sie über diesen Punkt hinaus sind und wenn Sie wirklich glauben, dass es Gott gibt und dass Jesus gelebt hat, dann haben viele Menschen, oder weiß ich nicht viele, aber einige Menschen kommen an den Punkt, wo sie sagen, ja, aber wer weiß, was Gott von mir verlangen wird. Und vielleicht möchte ich das gar nicht tun, was er von mir will. Und lass mir dir eins sagen, Jesus ist der gute Hirte. Und es ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Er wird nichts von uns verlangen, was am Ende schlecht für uns ist. Das heißt nicht, dass wir nicht durch schwierige Zeiten gehen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber du brauchst keine Angst davor haben, das zu tun, was der gute Hirte sagt. Denn der gute Hirte hat Gutes mit dir im Sinn. Lass mich zum Schluss noch beten, und wenn du zu dieser Herde gehören möchtest, darfst du gerne in deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort uns über so viele Dinge Auskunft gibt, über die wir sonst kein Wissen hätten. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute Morgen einfach auch sehen durften, dass du einen Plan hast mit dieser Welt, dass du einen Plan hast mit deinem Volk. Und ich danke dir, Herr, so wie wir nicht von dir verstoßen werden, weil wir einen Fehler machen, so hast du auch dein Volk nicht verstoßen, weil sie einen Fehler gemacht haben. Und ich danke dir, Herr, dass wir sehen und wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der bereit ist zu verzeihen, der bereit ist zu versöhnen. Ich möchte dir danken, Herr, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, um diese Versöhnung zu bewirken. Ich möchte dir danken, Herr, dass du Interesse hast an uns. Und dass du redest, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzensohren öffnest, dass wir verstehen, was du möchtest von uns. Dass wir verstehen, was in deinem Wort steht, wo du deinen Willen für uns schriftlich niedergelegt hast. Dass wir aber auch in Alltagssituationen offen sind dafür, Herr, dass du zu uns reden kannst. Und dass wir bereit sind, das zu tun, was du sagst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in deine Herde aufnehmen möchtest. Herr, und so möchte ich dir einfach sagen, Herr, ich möchte auf deine Stimme hören. Ich bin bereit, das zu tun, was du möchtest. Und ich möchte unbedingt zu deiner Herde gehören, weil es das Beste ist, was ich für dieses Leben einfach tun kann. Danke, Herr, dass du ein guter Hirte bist und dass du mich auf einem guten Weg führst zum frischen Wasser, auf eine saftige Weide. Danke, Herr, dass du gute Pläne mit jedem von uns hast. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.